Vielleicht darf ich noch hinweisen auf die Zeitschrift Fest und Treu, die liegt da hinten auf dem Quertisch. Die könnt ihr kostenlos beziehen, wenn ihr möchtet. Viermal im Jahr erscheinen da Artikel, Bibelauslegungen, dann auch aktuelle Artikel zu bestimmten Erscheinungen in der Christenheit, Anregungen für die Missionsarbeit und auch regelmäßig Rezensionen von neuen empfehlenswerten oder auch kritische Rezensionen von weniger empfehlenswerten Büchern. Bitte nehmt euch das mit, soweit ihr Interesse habt, und ihr könnt euch eintragen in eine Liste. Wie gesagt, ist kostenlos, wird euch das dann regelmäßig zugeschickt. Ich würde gerne, bevor ich den Text aus dem zweiten Buch der Könige lese, noch einige Verse aus dem Psalmen lesen vorab. Aus Psalm 147. Ich lese jetzt mal in der umgekehrten Reihenfolge. Psalm 147, Vers 4. Das ist von Gott die Rede, der da zählt die Zahl der Sterne, sie alle nennt mit Namen. Groß ist unser Herr, groß an Macht. Seine Einsicht ist kein Maß. Und Vers 3, der da heilt, die zerbrochenen Herzen sind und ihre Wunden verbindet. Dann aus 2. Könige, Kapitel 6, also direkt im Anschluss an das, was wir heute Nachmittag ein wenig beleuchtet haben. Erinnern wir uns, dass Gehasi Elisa verlässt, aussätzlich wie Schnee, und dann schließt sich eine ganz interessante kurze Geschichte an, die wir heute Abend dann miteinander ansehen wollen. Ab Vers 1, und die Söhne der Propheten sprachen zu Elisa: Siehe doch, der Ort, wo wir vor dir wohnen, ist uns zu eng. Lass uns doch an den Jordan gehen und von dann an jeder einen Balken holen und uns dort einen Ort herrichten, um da selbst zu wohnen. Und er sprach: Geht hin. Und einer sprach: Lass es dir auch gefallen und geh mit deinen Knechten. Er sprach: Ich will gehen. Und er ging mit ihnen. Sie kamen an den Jordan und hieben die Bäume um. Es geschah aber, aus einer einen Balken fällte, da fiel das Eisen ins Wasser. Und er schrie und sprach: Ach, mein Herr! Und es war geliehen. Der Mann Gottes sprach: Wohin ist es gefallen? Und er zeigte ihm die Stelle. Und da schnitt er ein Holz ab, warf es hinein und machte das Eisen schwimmen. Und er sprach: Nimm es dir auf. Und er streckte seine Hand aus und nahm es. Ich finde das ganz großartig, wie die Geschichtsinhalte und die Erlebnisse des Elisa sehr wechseln. In Kapitel 5 haben wir eben über Gehasi nachgedacht im Zusammenhang mit diesem Heeroberst Naaman, ein Mann, ein Kriegsheld. Dann spielt auch der König von Israel eine Rolle, den haben wir heute Nachmittag nicht erwähnt, der zunächst einmal aufgesucht wird, und Elisa schickt ihm eine Botschaft und sagt ihm oder lässt ihm sagen: Lass den Kerl doch zu mir kommen, er soll erkennen, dass er ein Prophet in Israel ist. Also der Elisa hatte Kontakt mit Königen, mit Heerobersten, auch in den Kapiteln vorher, und auch später finden wir ihn immer wieder in Gesprächen mit Königen. Er hatte also Beziehungen zu Menschen mit Bedeutung, mit Einfluss, mit Macht. Und dann finden wir hier so eine Geschichte, wo Elisa sich um ein verloren gegangenes Eisenstück kümmert. Wir würden sagen, ein minderwertiges Wirtschaftsgut bei Aldi für 6,95 zu kaufen in der Herbst- oder Frühlingssaison. Und ich denke, dass der Elisa in dieser oder in diesen Geschichten wirklich ein wunderschönes Abbild unseres Herrn Jesus ist. Und deswegen auch die Verse aus dem Psalmen, die wir gelesen haben. Gott zählt die Zahl der Sterne und er nennt sie alle mit Namen. Ich habe nicht allzu viel Ahnung von dem Weltall, aber ich habe mir sagen lassen, dass es Milliarden von Sterne gibt, dass die Zahl immer größer wird, die man erkennen kann durch besondere Teleskope. Eine unendliche Menge von Sternen und wir lesen hier von Gott, der sie alle mit Namen kennt. Ist das nicht gewaltig? Welch ein Gott! Und von demselben Gott lesen wir, auch in dem Psalm, den wir gelesen haben, der auf der anderen Seite heilt, die zerbrochenen Herzen sind und ihre Wunden verbindet. Also der kennt jeden Einzelnen unter uns, der wund ist, der verletzt ist, Probleme in seinem Leben hat. Und dieser mächtige Gott, der das ganze Weltall kennt, mit Namen nennt, ja, der kennt dich und dein Leben, deine Nöte, deine Sorgen, deine Probleme, von denen vielleicht kein anderer etwas weiß. Und er verbindet unsere Wunden. Das ist unser wunderbarer Gott und unser wunderbarer Herr Jesus Christus. Und wie wahr ist dieses einfache, schlichte Kinderlied? Weißt du, wie viele Sterne anstehen? Da wird es ja auch ausgedrückt. Weißt du das wirklich? Oder wie viel Sand am Meer ist? Wie viele Mücken sich tummeln im Sonnenschein oder in der Abendsonne? Und dann der Refrain oder der Schlusssatz: Der kennt auch dich und hat dich lieb. Welch ein wunderbarer Herr. Und ich meine, das würde hier in dieser alttestamentlichen Geschichte deutlich im Leben des Elisa, der hier, wie ich meine, wieder ein Bild ist von unserem Herrn Jesus, aber gleichzeitig auch ein Bild ist von einer Zweierschaft oder von einer älteren Generation, wie sie umgeht mit der Jüngeren und umgekehrt. Wir haben in diesen 7 Versen, wenn ich das beobachte, 9 kurze Szenen, die ich mit euch durchsprechen möchte. Die erste Szene oder das erste Bild ist ein zu enger Raum. Wir haben gelesen: Und die Söhne der Propheten sprachen zu Elisa: Siehe doch, der Ort, wo wir vor dir wohnen, ist uns zu eng. Das ist doch wunderschön, dass auch in dieser Endzeit Israels, wo vor wenigen Monaten Elia noch gesagt hat, ich bin allein übrig geblieben, sich hier viele Leute versammeln und der Raum zu eng wird. Wie schön, dass wir das wissen dürfen, dass auch in dieser Zeit Gemeindewachstum möglich ist, auch wenn es allgemein bergab geht. Und wenn man hier fragen würde, was ist das Geheimnis eures Gemeindewachstums, warum wird bei euch der Raum zu eng, was habt ihr für besondere Attraktionen? Posaunenchor oder Männerchor oder eine Tanzkapelle oder was? In Stuttgart gibt es eine bekannte große Gemeinde, da hat man einen Biergarten, da hat man Schminkkurse, Aerobikkurse und dergleichen mehr. Das ist, glaube ich, die größte evangelikale Gemeinde in Deutschland. Wenn man die hier fragen würde, was ist das Geheimnis eures Gemeindewachstums, was hätten die damals gesagt? Die hätten gesagt: Elisa ist da, der Mann Gottes. Der hat sie gesammelt und deswegen waren sie zusammen und deswegen wurden sie auch mehr. Dieser Mann Gottes war der Mittelpunkt. Und ich glaube, dass auch heute in einer Versammlung, in einer Gemeinde, wo der Jesus wirklich Mittelpunkt ist, anwesend ist, dass da auch immer Gemeindewachstum sein wird. Der bekannte Autor Tozer hat einmal geschrieben: Man zeige mir eine Gemeinde, deren einzige Attraktivität Gott ist. Das ist ein netter Satz, oder? Ich würde die auch gerne kennenlernen. Eine Gemeinde, deren einzige Attraktivität ist, aber unwiderstehliche Attraktivität, der Jesus ist, der Gott ist. Zeig mir eine. Und wo das ist oder auch ansatzweise ist, glaube ich, werden die Räume eng werden. Auch in unserer Zeit. Und das nicht nur in China. Ich denke an eine Gemeinde, die ich im Mai noch besucht habe, eine sogenannte Untergrundkirche oder Hauskirche mit 4000 Mitgliedern. Das ist an sich ein Widerspruch in sich selbst. In einer Millionenstadt, früher hieß die Canton, jetzt heißt sie Guangzhou, mitten in der Stadt ein Gebäude, altes, großes Gebäude, man hat alle Räume, alle Wände rausgerissen. Man kommt auf 3 Etagen zusammen, ganz oben predigt der alte Samuel Lamb, jetzt inzwischen, glaube ich, 87 Jahre alt, wird in die 2. Etage per Video übertragen und die unterste Etage, sodass bei jeder Verkündigung etwa 800 bis 1000 Leute zuhören können. Die Predigt wird 5-mal wiederholt, sodass alle Geschwister am Sonntag und Montag dann die Predigt mitbekommen. Das ist Gemeindewachstum. Und die Räume werden zu eng. Warum? Die haben noch niemals einen Chor. Die sitzen da wie die Sardinen zusammengepfercht. Jeder hat eine Bibel mit, was zu schreiben mit. Tja, und da spricht der alte Samuel fortlaufend, liegt damals war es der Titusbrief, 75 Minuten an einem Stück legt er die Bibel aus. Und die Leute, die sitzen da, hören zu, schreiben mit, holen sich anschließend CDs von der letzten Predigt und gehen fröhlich nach Hause. Da ist wirklich eine Gemeinde, deren einzige Attraktivität das Wort Gottes ist, der Herr ist. Da ist Gemeindewachstum. Und das ist so gewaltig in China. Ich denke, dass wir heute zurzeit die größte Erweckung dort erleben dürfen. Dass vor 2 oder 3 Jahren kriegten wir diese Zeitschrift in die Hand, China Daily, war eine Beilage um Ostern herum. Da stand vorne ganz groß drauf, Christus ist auferstanden. Die christlichen Gemeinden, oder inzwischen haben wir in China mehr Christen als Parteimitglieder der kommunistischen Partei. Stell uns das mal vor. Das bezeugt die Welt, eine weltliche offizielle Zeitung der Regierung, China Daily. Christus hat mehr Nachfolger als die kommunistische Partei Mitglieder in China. Also, wo geistliches Leben ist, ist Wachstum. Und das Gebot, seid fruchtbar und mehrt euch, sollte eigentlich auch in unseren Gemeinden sich bewahrheiten. Und natürlich gibt es Ausnahmen, auch bei im Leben von Paulus gab es nicht nur Gemeindewachstum, am Ende seines Lebens stand er auch allein mit Lukas und Timotheus. Und wir erwarten auch keine globale Erweckung, aber wohl eine lokale Erweckung, wenn wir treu sind. Und da, wo einmütig gebetet wird, bin ich überzeugt, da wird der Heilige Geist auch Herzen erfüllen, Türen öffnen, Räume füllen. Und dieses Motto klein, aber fein sollte nicht eine Beruhigungspille für Trägheit oder Gleichgültigkeit sein. Das ist eine schöne Momentaufnahme hier, ein Raum, der zu eng wird. Das Zweite, was wir feststellen, sind Baupläne. Lasst uns an den Jordan gehen. Hier sind Prophetensöhne, also junge Männer, wir würden sagen, heute in unserer Zeit natürlich auch Schwestern inklusiv, sehr motiviert. Sie sind nicht zufrieden, das, was bisher da ist, zu hüten, zu bewahren. Sie wollen nicht Traditionen pflegen, sondern sie wagen Neues. Und das ist die Stärke ja von euch, die ihr was jünger seid. Ihr seht nach vorne, ihr habt Pläne, ihr seid risikofreudig. Das habe ich gestern im Auto erlebt, als der Tim mich chauffiert hat. Dachte, ich könnte mich ein bisschen ausruhen, aber das war ganz nervös da vorne neben ihm. Mut und Schwung. Und selbst der Jesus sagt ja, neuer Wein braucht neue Schläuche. Ihr seid ein neuer Wein und ihr braucht neue Gefäße, um ja eure Aktivität, euren Wunsch, wirklich für den Herrn zu arbeiten, in die richtigen neuen Kanäle zu gießen. Neuer Wein braucht neue Schläuche. Aber was hier sehr schön ist, hier haben wir nicht die Jusos von der SPD, die in irgendwelchen Hinterzimmern Pläne schmieden gehen, die ältere Generation oder die junge Union oder die jungen FDP-Leute, die einen Aufstand wagen und Unterschriften sammeln, sondern hier haben wir ein offenes Wort zu dem alten Elisa, sage ich einmal, und sie kommen mit dem Spruch, lass uns doch. Sie kommen zu ihm und sie suchen seinen Rat, seine Erfahrung, sie agieren nicht im Gegensatz zu der alten Generation. Wir kennen alle die Geschichte von Rehabiam, dem Sohn von Salomo, der nach dem Tod Salomos die Regierung übernahm und dann sich überlegte, wie gehe ich jetzt vor? Er berät sich mit den Alten und dann mit den Jungen. Dann lesen wir diese tragischen Worte. Er verließ den Rat der Alten. Die Folge war eine tragische Trennung, Reichsteilung, eine Katastrophe, von der sich Israel nie wieder erholt hat. Wie schön, wenn junge Geschwister da sind, die Pläne haben, aber die dann mit ihren Plänen die ältere Generation einschließen, zu Elisa kommen. Wir denken natürlich auch den Herrn Jesus, aber denken wir hier mal an die etwas ältere Generation in unseren Gemeinden. Das dritte Bild, oder dritte Szene hier, das ist der Bauplatz. Lass uns an den Jordan gehen. Also nicht irgendwo, sondern an den Jordan, ein geschichtsträchtiger Ort. Ich erinnere daran, der Jordan trennte die Wüste vom verheißenen Land. Damals ist die Bundeslade durch den Jordan gezogen, blieb in der Mitte stehen, bis das ganze Volk an der Bundeslade vorübergegangen ist, im Abstand von ungefähr 800 Metern, wie ich schätze. Und dort wurden dann in der Mitte des Jordan 12 Steine aus dem neuen Land in den Jordan getan, 12 Steine aus dem Jordan in Gilgal aufgeschichtet, also ein ganz, ganz wichtiger Fluss, ein wichtiger Ort. Da war gerade Naaman untergetaucht, 7-mal hatte sich da gebadet oder gewaschen und wurde aus seinem Aussatz befreit. Und das macht deutlich, dass dieser Jordan doch ein Bild des Todes ist. Wir sahen es ja auch bei uns manchmal, der ist über den Jordan gegangen. Damit meint man, in 3 Tagen werden wir ihn beerdigen, so ungefähr. Also ein Bild des Todes, auch in unserer Sprache. Und wir sollten daran denken, hier geht es darum, um am Jordan ein Haus zu bauen. Und wenn wir das übertragen, neutestamentlich, dann würden wir sagen, in einer Haltung, dass wir das praktizieren, was der Jordan ausmacht, dass wir mit Christus gestorben sind. Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gestorben, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und so möchte ich das mal interpretieren. In dieser Haltung wollen hier die Söhne der Propheten, diese jungen Männer, für den Herrn arbeiten, Gemeindewachstum betreiben. Das ist eine wunderbare Sache. Dort wollen sie arbeiten, bauen und sie wollen dort auch wohnen. Die 4. Szene, das ist die Baugenehmigung. Elisa sagt, geht hin. Und das ist erstaunlich. Dieser Mann, wir wissen nicht, wie alt er inzwischen ist, er bremst nicht ihren Eifer, kühlt nicht ihren Mut, sondern er freut sich über das Vertrauen der jungen Generation. Und so sehen wir hier ein wunderschönes Bild von alt und jung in einer vertrauten, guten Gemeinschaft. Wie schön ist das, wenn ältere Brüder und Schwestern in der Gemeinde sind, die sich darüber freuen können, wenn Baupläne da sind, wenn Aktivität deutlich wird und ihnen Mut macht, geht hin. Ich bin sehr dankbar, wir haben einen Ältesten bei uns in der Versammlung, der betet öfter eine Gebetsstunde, Herr, lass uns eine sendende Gemeinde sein. Seine Tochter ist hier auch unter uns, kann das bestätigen, auch meine Frau. Das ist, meine ich, ein schönes Gebet. Wenn man wirklich den Wunsch hat, auch als Führer in der Gemeinde, Herr, wir freuen uns über jeden, der die Versammlung verlässt, um irgendwo anders für den Herrn zu arbeiten. In den letzten Wochen sind 2 junge Schwestern von uns nach Magdeburg gezogen, um dort an einem Ort, wo es wenig Christen gibt, eine Gemeinde, wo nur ganz wenige sind, mitarbeiten wollen. Und sie haben eine relativ große Versammlung verlassen, ein behütetes Nest, um dort für den Herrn zu arbeiten. Wie schön, wenn so etwas geschieht, auch in unserer Zeit und wenn wir eine Gemeinde sind, wo das ganz natürlich geschieht. Ich denke da gerne an die Herrnhuter Brüdergemeine, so nannte die sich, nicht Gemeinde, etwa 1730. Da waren etwa 300 Geschwister in dieser Gemeinde oder 320. Sie kamen alle aus Böhmen und Mähren. Sie waren verfolgte Christen, die sich dann um Graf Nikolaus von Zinzendorf gesammelt haben in einer Gegend ganz im Osten des Landes, nahe an der tschechischen und polnischen Grenze. Sie haben sich dort ihr Herrnhut gebaut, alles kernige Persönlichkeiten, nicht gebildet, aber sehr dem Herrn ergeben. Und da müsst ihr euch mal vorstellen, in der ersten Generation dieser Gemeinde, in den ersten 30 Jahren, sind von dieser Gemeinde mehr als 300 Missionare ausgegangen in alle Welt. Und damals nach Grönland, nach Kuba, nach Honduras, in die Karibik, nach Nepal, Tibet, Südafrika, ich weiß nicht, wo sie alle waren, ohne Sprachkenntnisse, ohne Geschichtskenntnisse, ohne geografische Kenntnisse. Sie wussten einfach, da gibt es Menschen, die den Herrn nicht kennen, das war Grund genug, irgendwie dafür zu sorgen, dass man dahin kam. Abenteuerliche Geschichte, viele sind bei dem ersten Versuch, diese Länder zu erreichen, gestorben. Aber sie wollten nicht lange leben, sondern sie wollten ihr Leben für den Herrn hingeben, um das Evangelium zu verbreiten, um die Räume eng zu machen. Das ist wunderbar. Wir als etwas ältere Generationen, wir schauen gerne zurück, wir gucken nicht nach vorne, wir haben nicht mehr Baupläne, sondern denken eher an unsere Beerdigung. Wir möchten bewahren und zusammenhalten. Wir sehen Gefahren bei neuen Aufbrüchen. Wir denken an den Leichtsinn der jungen Generationen, die Gas geben und die Bremse dabei manchmal vergessen. Die haben noch keine Erfahrung und die können die Gefahren gar nicht einschätzen. Die wollen immer was Neues, während wir uns es uns bequem machen im Lehnstuhl alter Gewohnheiten, wie Oswald Sanders einmal sagte. Und das ist oft der schleichende Tod einer einst blühenden Gemeinde, wenn die ältesten Verantwortlichen nicht loslassen können, dann ersticken sie oft den Eifer junger Geschwister, die es dann auf die Dauer nicht aushalten und die Gemeinde verlassen. Auch das ist heute in dem einen oder anderen Gespräch schon angeklungen. Schade, wenn es so ist. Aber dann haben wir die fünfte Szene, hier eine seltene Bitte. Die kriegen also grünes Licht und dann sagt einer, ich nehme an, zum Sprecher macht er sich der anderen, Vers 3, lass es dir doch gefallen und gehe mit deinen Knechten. Ja, da kommen einem doch fast die Tränen, oder nicht? Welch eine schöne Gemeinschaft hier zwischen alt und jung. Lass es dir doch gefallen und geh mit deinen Tränen. Geh mit deinen Knechten. Ein großartiges Bild. Sie möchten nicht ohne Elisa bauen. Sie wollen ihn bei sich haben. Erinnern wir uns an Johannes 15, Vers 5, wo der Jesus den Jüngern sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Hier hört man fast, wie diese jungen Männer sagen, ohne dich wollen wir nichts tun. Und das ist wirklich ein schönes, wunderschönes, leider seltenes Bild. Ältere blockieren nicht, sondern freuen sich über die Aktivitäten und Baupläne der Jüngeren. Und die Jüngeren suchen Gemeinschaft mit den Älteren und wollen nicht ohne sie arbeiten. Fast eine Illustration zum Psalm 133. Siehe, wie gut und wie lieblich, wenn Brüder einträchtig miteinander wohnen und hier auch arbeiten. Eine gesegnete Zusammenarbeit. So, hier wird also fröhlich gearbeitet. Er ging mit ihnen, sie kamen an den Jordan und hieben die Bäume um. Und jetzt haben wir das sechste Bild, der Knackpunkt der ganzen Geschichte. Ein Arbeitsunfall. Sie sind also am Bauen, es geschah aber aus einer ein Balken fällte, also ein Baum umhaute. Da fiel das Eisen ins Wasser und er schrie und sprach, ach mein Herr. Gemeinsames Baumfällen, gemeinsames Arbeiten, aber plötzlich ist einer am Fällen und das Eisen löst sich vom Schaft, von dem Stiel, von dem Knüppel und fällt ins Wasser. Ich frage euch, wie kann das geschehen? War das reiner Zufall? Oder ist dieser junge Mann zu leichtsinnig mit seinem Arbeitsgerät umgegangen? Hat er zu wild rumgeschlagen? Oder wollte er seine Muskeln zeigen, so ein bisschen angeben, was er drauf hat? Oder sah er gerade ein paar Mädchen hermarschieren und pfiff denen nach und vergaß dann, was er in seiner Hand hat? Keine Ahnung. Oder vielleicht hat er auch sein Werkzeug nicht gewartet. Auf jeden Fall, er war nicht mehr in der Lage, Bäume zu fällen. Das Eisen war futsch, er hatte nur noch einen Knüppel in der Hand. Und ich glaube, das ist ein sehr aktuelles Problem bei vielen Brüdern und auch Schwestern, was wir jetzt hier vor uns haben. Die Gabe und Vollmacht zum Dienst kann verloren gehen. Hier war es so, er konnte nicht mehr effektiv arbeiten, keine Schlagkraft mehr. Viel Einsatz, er konnte noch Lärm machen mit dem Knüppel, aber es würde kein Ast und kein Baum fallen. Klarer Fall. Jeder von uns, der hier sitzt und wiedergeboren ist, hat von Gott mindestens eine Gabe und damit auch eine Aufgabe bekommen. Manche haben mehrere Gaben. Und das ist ein Bild davon, dieses Eisen, mit dem man arbeiten kann und soll. Und da gibt es drei Gefahren, die ich sehe. Einmal kann solch ein Werkzeug, solch ein Beil verrosten, weil es nicht gebraucht wird, nicht eingesetzt wird. Man kann sein Talent vergraben, das finden wir auch im Neuen Testament. Und deswegen schreibt Paulus dem Timotheus, vernachlässige nicht die Gnadengabe, die in dir ist. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Warnung für jeden von uns. Jeder von euch hier hat eine Gabe und eine Aufgabe. Und es kommt darauf an, dass du diese Aufgabe, diese Gabe pflegst und trainierst und damit arbeitest, damit sie nicht verrostet. So wie unsere Muskeln, wenn wir sie nicht einsetzen und gebrauchen, wenn wir die nicht trainieren und immer wieder fordern, verlieren wir langsam aber sicher die Kraft. Und wir können so auch unsere Begabung, von Gott gegebene Begabung, verlieren oder sie schwächen dadurch, dass wir sie liegen lassen und nicht damit arbeiten. Welche Gabe hast du? Welche Aufgabe hast du? Wie gehst du damit um? Eine zweite Möglichkeit ist, solch ein Beil kann auch stumpf werden durch zu vielem Gebrauch. Ein Eisen, ein Beil, wie jedes Werkzeug, muss gepflegt werden, gewartet werden und solch ein Beil muss geschärft werden, ab und zu. mangelnde Stille, mangelndes Gebetsleben, mangelndes ernsthaftes Bibelstudium lähmt die Effektivität. Jetzt lese ich euch hier aus diesem Buch Gebetsleben Jesu eine Szene vor, die mich immer sehr beeindruckt hat, über Hudson Taylor. Seine Tochter und sein Schwiegersohn, die ihn oft auf seinen Reisen durch China begleitet haben, erinnerten sich später an ihre Erlebnisse, wenn sie Monat für Monat mit ihm, mit dem Vater, durch Nordchina reisten. Das geschah auf Karren und Schubkarren und die Nächte verbrachten sie in armseligen Gasthäusern, wo meist nur ein großer Schlafraum für Kulis und Reisende zugleich vorhanden war, indem sie mit irgendwelchen Vorhängen eine Ecke für sich und ihrem Vater abzutrennen versuchten. Und dann wörtliches Zitat, und nachdem der Schlaf die meisten übermannt hatte und etwas Ruhe eingekehrt war, hörten wir, wie ein Streichholz angezündet wurde und sahen das Flackern eines Kerzenlichtes, das davon sprach, dass Hudson Taylor, so müde er auch war, über der kleinen Bibel saß, die er immer zur Hand hatte. Die Zeit von 2 bis 4 Uhr morgens nahm er sich zum Gebet. Das war eine Zeit, in der er sicher ging, in seinem Harren auf Gott nicht gestört zu werden. Das flackernde Kerzenlicht hat uns mehr bedeutet als alles, was wir über Gebet im Verborgenen gehört oder gelesen hatten. Es bedeutete Realität, nicht Predigen, sondern Praxis. Hudson Taylor, der wusste genau, wenn ich mir diese Zeit nicht nehme, ich habe dermaßen viel Arbeit, so viel zu tun, das überkomme ich nicht dazu, deswegen morgens 2 bis 4 Uhr Bibel lesen und Gebet. Unheimlich beschämend für mich. Aber das bedeutet, das Eisen zu schärfen, sich diese Zeit konsequent zu nehmen, damit wir wirklich effektiv bleiben und brauchbar sind für unseren Herrn. Ein stumpfes Beil oder Sense oder Messer erfordert mehr Kraftanstrengung. Und genauso wie hier unsere Violinspieler, nachdem wir gespielt haben, normalerweise auch ihren Bogen entspannen, damit er wieder neue Spannung aufbauen kann, oder jeder, der mit Bogenschießen geübt ist, auch seinen Bogen nicht nur unter Spannung hält, sondern entspannen muss, so sollten auch wir immer wieder uns Zeit nehmen, damit wir neue Kraft schöpfen, um wirklich mit unserem Werkzeug, mit unserer Gabe, die Gott uns gegeben hat, zu arbeiten. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Man kann sein Beil verlieren, wie hier in dieser Geschichte, möglicherweise durch Leichtsinn oder auch durch Sünde. Denken wir nur an Simson, diesen Mann, dem Gott so viel Kraft, so viele Möglichkeiten gegeben hat zum Dienst, zum Einsatz, zum Kampf, der diese Fähigkeit verloren hat, dadurch, dass er sich mit einer Frau einließ und alle Kraft war dahin. Was tun wir, wenn wir merken, dass wir nicht mehr schlagkräftig sind? Ich weiß nicht, war es Menuhin oder Oistrach, einer von den berühmten Geigern, der sagte einmal, ich hoffe, ich sage die Zahlen in der richtigen, mit dem richtigen Abstand, er sagt, glaube ich, wenn ich einmal nicht für mich übe, Geige zu spielen, dann merke ich das beim nächsten Auftritt. Wenn ich eine Woche nicht übe, dann merkt es meine Frau. Wenn ich einen Monat nicht übe, dann merken es die Zuhörer. Ich glaube, das kann man auch auf das geistliche Leben übertragen. Wir selbst merken, ob wir noch geistliche Kraft haben oder nicht. Wir geben das nicht gerne zu. Aber wenn wir ehrlich sind, merken wir das, wenn wir eine Zeit lang nicht mehr vor dem Herrn waren. Wir können zwar noch reden, wir können noch Lärm machen, wir können Worte machen, aber es ist nicht mehr effektiv, es passiert nichts. Und wie gut, wenn wir dann eine Frau haben, die uns dann ab und zu mal daran erinnert, hör mal, wie sieht das aus in deinem Leben? Ich höre deine Predigten, aber wie sieht es da aus mit Stille und dergleichen mehr? Sie merkt das dann auch. Und wie gut, wenn es auch Gemeinden gibt oder Brüder gibt, vielleicht unter uns, die auch ein Auge darauf haben und das mitbekommen und den Mut haben, das deutlich zu sagen. Hier verliert einer sein Werkzeug, seine Gabe, durch Leichtsinn. Was machen wir dann? Das ist die nächste Szene, die 7. Da hören wir einen Schrei. Und das wäre eigentlich schön, wenn wir einfach mal die Schreierei im Leben Elisas uns angucken würden. Ist auch ein Bibelstudium wert. In seiner Gegenwart wird viel geschrien. Ich finde das gut. Bei ihm durfte man schreien, man konnte in Not hinausbrüllen, das machte nichts. Ob das die Witwe war, die schrie auch zu dem Erlöser, mein Mann ist gestorben, ich habe noch zwei Söhne, jetzt kommt der Schuldherr und will meine Söhne als Knechte mitnehmen. Man kann zu Elisa schreien. Oder die Männer da, die vor diesem Gurkengemüse da sitzen und sich die Hose zuhalten, weil sie Durchfall kriegen. Der Tod ist im Topf, Mann Gottes, schrien sie. Sie konnten ihre Not ausschreien. Sie sagten nicht, was auf den Tisch kommt, muss gegessen werden, egal wie, sondern das bekommt uns einfach nicht, hier stimmt es nicht. Wie schön wäre das, wenn in manchen Versammlungen solch ein Schrei mal ertönen würde. Wir werden nicht mehr satt, wir kriegen Durchfall, wir kriegen Beklemmungen, wenn wir immer dasselbe hören oder etwas, was ja, gar nicht mehr gesund ist für uns. Er schreit. Er hat was verloren und er bekennt sich dazu, er outet sich. Er tut nicht so, als ob. Er schnellt nicht mit seinem Prügel nur, um einfach Krach zu machen und eine Aktivität da irgendwie zu demonstrieren. Das ist ja oft bei uns so, wenn wir keine geistliche Kraft mehr haben, dann fangen wir an zu schreien. Wer nichts zu sagen hat, der fängt an zu brüllen. Wir kennen das auch in unserem Leben. Aber dieser Mann, der schreit seine Not heraus. Ach, mein Herr, und ich habe es geliehen. Ich erinnere an Wolfgang Dück. Ich habe diesen Mann in seinen letzten Lebensjahren kennengelernt. Er wurde ja nur 39 Jahre alt. Ein unwahrscheinlich begabter Straßenprediger nach 11 Jahren Knast. Er war Gewohnheitsdieb gewesen, asozial aufgewachsen, Mutter Prostituierte, dann im Gefängnis oder kurz nach dem Gefängnis durch die Heilsarmee zum Glauben gekommen. Er war ein Berliner, eine große Schnauze, aber er hat die eingesetzt, auch für den Herrn. Er hat von dem Herrn geredet. Er stand dann jahrelang samstagabends vor dem Hamburger Hauptbahnhof und hat dort Straßenpredigten gehalten, nie eine Bibelschule besucht, aber ein Herz für den Herrn. Er war so bekannt, dass die Bild-Zeitung damals große Berichte über ihn schrieb, Fernsehen tauchte auch mal auf, weil dieser Mann wirklich mit einer unwahrscheinlichen Begabung die Leute packen konnte. Er hat am Samstag gepredigt, am Montag geht er müde und matt nach dem Wochenende, wo viel Arbeit war, viel Seelsorge war, viel Evangelisation war, einkaufen, schiebt seinen Einkaufswagen dann durch die Reihen in seinem Edeka-Laden, wo er immer seine Brötchen und Margarine und Milch kaufte und tat das eine oder andere rein und dann kam er an einer Ecke vorbei, da hatten die Angestellten ihre Privatsachen und da sah er aus einem kleinen Fach damals so einen 20-Markschein gucken. Da schrie er ganz spontan, das war sehr gut, weg dein Leichtsinn! Und in der nächsten Sekunde hatte er den 20-Mark-Schein in der Tasche. Er konnte das gut, kannte das auch in Zeiten. Dann kommt dann der Besitzer angerast. Herr Dück, was ist los? Man kannte ihn ja. Nichts, sagt er, überhaupt nichts. Der Chef sagt er, so sind nun mal die Christen. Verstehe einer, was der jetzt will und drauf hat und so weiter. Na, er geht zur Kasse, zahlt sein Brötchen, seine Milch und so weiter und hat 20 geklaute D-Mark in seiner Tasche. Samstagabend steht er wieder vor dem Hamburger Hauptbahnhof und fängt an zu predigen. Konnte das ja, reden konnte der. Aber der wusste bei jedem Satz keine Kraft. Der Herr ist nicht mir, bin nicht mit mir, ist alles nur Geblubber. Was soll man machen? Was macht man dann, wenn man Sünde im Leben hat? Auch als Prediger, als Evangelist oder was weiß ich, wer du bist. Er stand vor der Frage, er wusste genau, ich muss die 20 Mark loswerden. Am besten anonym unter die Tür schieben, dann ist er wieder zurück zum Besitzer. Wäre doch eine Möglichkeit, oder? Oder vielleicht ein kleines Briefchen dabei. Aber er wusste ganz genau, der Herr erwartet, dass ich mich persönlich dafür entschuldige und Vergebung bitte. Und er wusste auch ganz genau, wenn der Chef schlecht drauf ist und zeigt mich an, dann heißt das strafverschärfender Rückfall, dann konnte er für ein paar Jahre, weil er Bewährung hatte, wieder ins Gefängnis kommen. Er wusste ganz genau, das muss geregelt werden und wenn ich nochmal in den Knast komme, dann bin ich im Knast für den Herrn zeugen, aber ich muss die 20 D-Mark ausdrücklich zurückgeben mit einer Bitte um Vergebung. Ja, und dann ging er am nächsten Tag hin, sagte dem Chef, ich war derjenige, der die 20 D-Mark da geklaut hat. Dieser Mann war da so vernünftig und hat sich bedankt für die Ehrlichkeit, kein Wort darüber verloren Wovon Dück konnte am nächsten Samstag wieder mit großer Freude das Evangelium der Gnade verkündigen. Ach, es war geliehen. Und hier wird auch deutlich, dass die Gabe, die du bekommen hast, ein anvertrautes Gut ist, kein Eigentum. Du wirst einmal Rechenschaft vor Gott ablegen müssen für die Gabe, für den Auftrag, den er dir gegeben hat. Wir sind nur Verwalter. Petrus sagt das in 1. Petrusbrief 4, Vers 10. Je nachdem jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit als gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wir sind nur Verwalter. Aber dieser junge Mann, er schreit zu Elisa. Und jetzt sehen wir, wie gut es war, dass der Elisa da war. Denn Elisa konnte wahrscheinlich nicht so gut Bäume fällen. Die Muskeln waren nicht mehr da. Aber dieser Elisa konnte etwas, was die anderen Prophetensöhne nicht konnten. Er war begabt, Verlorenes zu finden. Er war begabt, würden wir sagen, Seelsorge zu üben, einen Hirtendienst zu tun. Und das ist auch ein schöner Wink für alle, die etwas älter werden. Die Leviten mit 50 Jahren mussten die abtreten aus der ersten Reihe und durften dann nur noch Berater der jüngeren Generation sein. Ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis auch für uns, wenn wir älter werden, dass wir dabei sind, aber beratend, helfend, begleitend. Und da war hier der Elisa am richtigen Ort, der richtige Mann am richtigen Ort. Und dann haben wir ein achtes Bild hier, wie geistliche Seelsorge aussieht. Er stellt eine Frage. Der Mann Gottes, Vers 6, sprach, wohin ist es gefallen? Er musste ihm die Stelle zeigen. Er musste den Elisa praktisch bei der Hand nehmen und sagen, ja, da etwa, ich sehe noch die Kreise, so ungefähr, da, genau die Stelle, da ist es hingefallen. Weg, futsch. Ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, dass wir auch bereit sind, an den Ort zu gehen, den wunden Punkt in unserem Leben aufzudecken, zu zeigen, wo auch bei uns die Leiche begraben ist, wo wir etwas verloren haben. Ich erinnere noch einmal, ist es bei dir Geld? Sind es sexuelle Sünden? Ich war eine von vielen, ich erinnere noch einmal an dieses Buch. Einige hatten den Mut, das in die Hand zu nehmen, einige haben es sogar gekauft. Natürlich schämen wir uns alle, so ein Buch in die Hand zu nehmen, aber ich wiederhole noch einmal, um das klarzustellen, jeder Mann unter uns, 12 bis 82, hat Probleme mit Pornografie. Und geschätzt aus der Erfahrung heraus, 50% der anwesenden Brüder sind pornografie-süchtig. Liebe Gott, es wäre niedriger, der Prozentsatz. Wie gehst du damit um? Heute Nachmittag hat sich einer geoutet, der hat den Mut zu sagen, das ist genau mein Punkt. Ich bin pornosüchtig. Ist gut, wenn man das mal sagt. Ich glaube, das ist der erste Schritt zur Befreiung, den Mut zu haben. Und das ist nötig, sonst bekommen wir das nicht wieder, was wir verloren haben. Es gibt natürlich andere Punkte, auch in unserem Leben. Arroganz, Ehrsucht, Überheblichkeit. Aber wir müssen den Punkt deutlich machen, zu jemandem gehen, zu dem wir Vertrauen haben und ihm sagen, das ist in meinem Leben passiert. Er zeigte ihm die Stelle. Eine gezielte Frage, wo, und eine ehrliche, aufrichtige Reaktion. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem unter uns. Aufrichtigkeit, dass wir nicht verniedlichen, nicht entschuldigen, sondern ehrlich sind. Da ist dieser Punkt. Es geht nicht um uns, es geht um den Herrn, es geht um seine Gemeinde, es geht um das Werk des Herrn. Und das ist wichtig genug, wir sind nicht so wichtig, deswegen können wir ehrlich sein voreinander. Und dann haben wir die 9. Szene hier. Nachdem er die Stelle gezeigt hat, da schnitt der Elisa ein Holz ab und warf es hinein und machte das Eisen schwimmen und sprach, nimm es dir auf. Und er streckte seine Hand aus und nahm es. Das Heilmittel, ein Stück Holz. Ist auch interessant. Ein Eisen, Schwerkraft, sinkt nach unten. Ein Stück Holz, das schwimmt, sorgt dafür, dass das Eisen nach oben kommt. Die Naturgesetze stehen hier Kopf. Im Leben des Volkes Israel, im 2. Buch Mose, Mara, bitteres Wasser, musste Mose ein Holz nehmen, in das Wasser werfen und es wurde süß. hier ein Holz, um Verlorenes zurückbringen. Und ich denke, das ist ein schönes Bild vom Kreuz auf Golgatha oder besser noch von dem Gekreuzigten, der einmal uns von Sünde gereinigt hat, soweit wir bekehrt sind, wiedergeboren sind. Aber das Kreuz kann auch, oder der Jesus kann auch Verlorenes zurückbringen. Verlorene Freude am Herrn, verlorene Reinheit, verlorene Vollmacht zum Dienst. Und er sagt dann dieses schöne Wort, ganz kurz, nimm es dir auf. Und der streckt seine Hand aus und nahm es. Arbeite weiter. Von Will MacDonald kennen wir das schöne Wort, Gott ist ein Gott der zweiten Chance. David konnte ein Lied davon singen. Elia konnte ein Lied davon singen. Petrus, Johannes Markus und andere, viele andere in der Kirchengeschichte. Welch eine Gnade. Aber stellt euch mal diesen jungen Mann vor, der durch Leichtsinn wahrscheinlich sein Werkzeug verloren hat, das er geliehen hatte, verantwortlich dafür. Er bekommt es jetzt wieder, mit welch einer Freude, aber auch mit welch einer Dankbarkeit und vorsichtig, mit welch einer Demut wird er weitergearbeitet haben. Er wusste, wie schnell etwas verloren gehen kann, und er wird sein Werkzeug, denke ich mal, hoffe ich, gut gewartet haben. Nimm es auf. Ich schließe mit einer Begebenheit, die man von Napoleon erzählt. Ob die stimmt, weiß ich nicht, aber sie ist sicherlich gut erfunden. Von dem werden ja manche Geschichten erzählt, dass er, wenn irgendwo dann eine Schlacht war mit seinen Soldaten, er nachts schon mal Kontrolle machte, ob die Wachen auch stramm stehen. Und das war ja damals unheimliche wichtige Aufgabe, wenn einer Wachposten hatte, der musste mit seinem Leben wirklich haften, wach zu sein, weil das für das ganze Lager des Nachts natürlich eine Riesengefahr war, wenn einer auf der Wache einschlief. Und so machte er dann eine Runde und prüfte, ob die Wachposten wirklich Gewehr bei Fuß standen. Und dann sah er tatsächlich, dass ein Wachposten auf der Erde lag und war am Schnarchen. Und seine erste Reaktion war, dieser Mann, der darf nicht länger leben. Das ist ja eine Gefahr für das ganze Volk, unmöglich so etwas. Und er war davor, ihm da das Gewehr in den Bauch zu stemmen, zu rammen und so weiter. Und dann sah sich den Kerl an, hatte eine Laterne mit, und da sah ein Gesicht. Und dann merkte dieser Mann, der hat tagelang nicht geschlafen, gekennzeichnet von Kampf, von Schweiß, von Blut und von schlaflosen Nächten. Da kriegt er Mitleid mit diesem Kerl. Dieser Kerl hatte sein Gewehr neben sich gelegt und schnarchte weiter, merkte nicht, dass der König da war. Dann erzählt man, dass der Napoleon das Gewehr aufgenommen hat und hat sich dann, bis der Morgen graute, hingestellt mit dem Gewehr in der Hand. Und irgendwann wurde dann dieser Knabe da wach, machte die Augen auf, traute seine Augen nicht, und als er dann merkte, was los war, da schrie er: Majestät, ich bin ein Mann des Todes! Das wusste er. Aber Napoleon, so sagt man, gab ihm das Gewehr zurück und sagt: Ich habe für dich gewacht, nimm es wieder auf. Er hatte eine zweite Chance. Und wie schön, dass der Jesus für uns wacht, wenn wir mal einschlafen, vielleicht auch vor Müdigkeit. Wie schön, dass wir einen Herrn haben, der uns auch zuruft: Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört, wenn wir versagen. Und wenn du wieder bei Kräften bist, dann stärke deine Brüder. Das ist unser Herr. So finde ich, ist Elisa hier ein wunderschönes Vorbild von unserem Herrn Jesus, der für uns betet, der für uns wacht und der uns dann auch gerne hilft, wieder die Kraft, die Reinheit, die Effektivität zurückzugeben, wenn wir ehrlich und aufrichtig ihm gegenüber sind.